Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, von mir noch ein wichtiger Hinweis. Alles, was wir hier in meinem Podcast besprechen, dient ausschließlich eurer Information und Unterhaltung. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Einschätzungen. Das Ganze ist ausdrücklich keine Beratung für Anlagen oder sonstiges. Auch wenn wir uns größte Mühe bei der Recherche geben, eine Glaskugel haben auch wir nicht. Wir können also keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Zahlen, Daten und Fakten immer zu 100% aktuell, richtig oder vollständig sind. Bitte denkt immer daran, investieren an der Börse ist mit Risiken verbunden und kann im schlimmsten Fall zum Totalverlust eures eingesetzten Kapitals führen. Bitte macht immer eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer eigenes Geld investiert oder zieht einen professionellen Berater hinzu. Dieser Podcast ist ein modernes KI-Projekt. Die Texte wurden KI-unterstützt verfasst. Sie hören meine per KI geklonte Stimme und unser heutiger Gast wurde synthetisch erzeugt, inhaltlich von mir geprüft. Ich bin Tim und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Tech- und Finanzpodcasts. Heute schauen wir uns gemeinsam an, wo gerade das Geld in der Wirtschaft hinfließt. Und ich sage euch, es ist viel spannender, als man denkt. Wir haben ein paar echte Highlights aus einem aktuellen Börsenbericht dabei. Mit an meiner Seite ist heute Laura, unsere Expertin für die wirklich interessanten Trends hinter den Zahlen. Hi Laura, schön, dass du da bist.
Hallo Tim, ich freue mich riesig. Wir haben heute eine bunte Mischung auf dem Tisch, von winzigen Computerchips über Barbie-Puppen bis hin zur digitalen Steuerung unseres Stromnetzes. Es geht eigentlich immer um die gleiche Frage. Wer schafft es, sein Geschäftsmodell so zu drehen, dass er in der Zukunft nicht nur überlebt, sondern richtig durchstartet?
Genau das ist der Punkt. Und fangen wir doch direkt mit einem Thema an, das momentan fast überall in den Nachrichten ist: Chips. Wir schauen uns Micron Technology an. In dem Bericht wird von einer sogenannten Subsidiestrategie gesprochen. Klingt kompliziert, aber im Grunde geht es doch um staatliche Fördergelder, oder?
Ganz genau. Micron ist gerade das perfekte Beispiel für das sogenannte Reshoring. Das bedeutet eigentlich nur, dass die Produktion wieder zurück in die Heimatländer geholt wird. Also weg von der starken Abhängigkeit von Taiwan und hin zu Fabriken in den USA, zum Beispiel in Idaho und New York, aber auch nach Japan. Und das Beste für Micron ist, die Staaten zahlen massiv mit. In Japan gibt es beispielsweise 3 Milliarden Dollar Unterstützung für eine Fabrik, die insgesamt 10 Milliarden kostet. Das ist quasi kostenloses Geld, das das Risiko für das Unternehmen senkt und die Rendite steigert.
Moment mal, warum machen die Staaten das überhaupt? Warum schenken sie einer Firma so viel Geld? Ist das nicht riskant für den Steuerzahler?
Aus Sicht der Politik ist es ein Sicherheitsrisiko. Wenn fast alle wichtigen Chips nur an einem Ort in Asien hergestellt werden. Wenn dort etwas passiert, steht weltweit die Industrie still. Deshalb wird Micron jetzt zu einem strategischen Partner für die nationale Sicherheit. Und dann kommt noch der riesige KI-Trend ins Spiel. Künstliche Intelligenz braucht extrem viel und vor allem sehr schnellen Speicher. Also DRAM und NAND. Das treibt die Nachfrage in neue Höhen und lässt die Preise für Microns Produkte steigen.
Das klingt ja fast zu perfekt. Wo ist der Haken? Es gibt ja sicher auch Risiken bei so riesigen Projekten.
Oh, absolut. Erstens sind diese Gigafabs, also diese gigantischen Fabriken, extrem komplex zu bauen. Wenn es in New York oder Idaho zu Verzögerungen kommt, verpassen sie vielleicht das perfekte Timing am Markt. Außerdem besteht die Gefahr von Überkapazitäten. Wenn nämlich alle großen Chip-Hersteller gleichzeitig massiv ausbauen, gibt es irgendwann zu viele Standardspeicher auf dem Markt und die Preise könnten wieder sinken. Und ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn die Fabrik in den USA steht, braucht man für die Produktion immer noch kritische Mineralien aus China. Diese Rohstoffabhängigkeit bleibt ein systemisches Risiko.
Verstehe, also ein Spiel mit geopolitischen Vorteilen, aber eben auch einer gewissen Abhängigkeit von der Lieferkette. Lass uns mal einen kompletten Richtungswechsel machen. Weg von der sterilen Chipfabrik hin zum Kinderzimmer. Wir reden über Mattel, die Firma hinter Barbie. Ich war überrascht zu lesen, dass man Mattel heute nicht mehr als reinen Spielzeughersteller sehen sollte, sondern als eine Art IP-Maschine. Was bedeutet das überhaupt?
Das ist ein extrem spannender Pivot. IP steht für Intellectual Property, also geistiges Eigentum. Früher hat Mattel einfach Plastikpuppen hergestellt und verkauft, klassische Hardware. Heute begreifen sie Marken wie Barbie als kulturelle Franchises. Denkt an die Filme, Games oder Live-Events. Sie verkaufen nicht mehr nur ein Produkt, sondern eine ganze Welt. Das ist genial, weil Lizenzeinnahmen aus Filmen viel höhere Margen haben als der Verkauf einer physischen Puppe. Die Kosten für die Erstellung eines digitalen Inhalts sind im Vergleich zum massenhaften Versenden von Kunststoffwaren viel geringer.
Also nutzen Sie den Film, um die Puppen zu verkaufen und die Puppen, um an den Film zu erinnern? Eine Art Endlosschleife?
Exakt. Das ist eine positive Rückkopplungsschleife. Aber Mattel hat auch intern aufgeräumt. Sie haben ihre sogenannten SKUs, also die Anzahl der verschiedenen Artikelnummern, um über 40% reduziert. Das klingt trocken, bedeutet aber in echt, dass sie viel effizienter geworden sind. Weniger verschiedene Produkte bedeuten geringere Lagerkosten und eine schnellere Produktion. Und ein weiterer Clou ist die Zielgruppe der sogenannten Kiddles, also Erwachsene, die Spielzeug kaufen. Durch den Fokus auf Entertainment erreichen sie plötzlich nicht mehr nur Kinder, sondern eine riesige Gruppe von Erwachsenen, die nostalgisch werden.
Das klingt nach einem sehr soliden Plan. Aber auch hier muss es doch Gefahren geben. Ich meine, Trends bei Kindern und Erwachsenen können ja extrem schnell umschlagen.
Genau das ist einer der Risikofaktoren. Das ganze Modell funktioniert nur, wenn die neuen Medienprojekte, also die Filme, kommerziell erfolgreich sind. Ein großer Flop könnte dem Image der Marke schaden. Außerdem gibt es die digitale Konkurrenz. Viele Kinder verbringen ihre Zeit heute in virtuellen Welten wie Roblox oder Fortnite. Wenn physische Spielzeuge dadurch völlig an Bedeutung verlieren, könnte das langfristig drücken. Und Barbie ist als kulturelle Ikone natürlich auch anfällig für gesellschaftliche Trendwenden oder Kontroversen.
Spannend. Von der Hardware zum Image-Management. Jetzt möchte ich mal etwas ganz anderes ansprechen. Im Bericht geht es um eine Rotation zu den Small Caps, konkret zum Russell 2000 Index. Für viele klingt das erstmal nach trockenem Finanzdeutsch. Kannst du uns das für jemanden erklären, der keine Ahnung von Indizes hat?
Klar. Stell dir vor, an der Börse gab es jahrelang nur die Superstars, die sogenannten Magnificent Seven, also die riesigen Tech-Giganten wie Apple oder Microsoft. Die haben alles dominiert, aber jetzt passiert gerade etwas Interessantes. Das Geld fließt wieder mehr in die kleinen und mittleren Unternehmen. Das sind die Small Caps im Russell 2000. Im ersten Halbjahr hat dieser Index eine Performance von knapp 22% erzielt und damit den S&P 500, also den Markt der großen Firmen, deutlich geschlagen.
Warum passiert das gerade jetzt? Sind die kleinen Firmen plötzlich besser als die Giganten?
Es gibt zwei Hauptgründe. Erstens ist da die Demokratisierung von KI. Kleine Firmen nutzen KI-Lösungen jetzt, um ihre Produktivität massiv zu steigern und personelle Engpässe zu überwinden. Man könnte sagen, sie sind die KI-Gewinner im Verborgenen, weil sie agiler sind als die riesigen Konzerne. Zweitens spielen die Zinsen eine Rolle. Viele kleine Firmen haben höhere Schulden. Wenn nun erwartet wird, dass die Zinsen stagnieren oder sogar sinken, werden diese Firmen plötzlich wieder viel attraktiver für Investoren.
Aber kleinere Firmen sind doch eigentlich riskanter, oder? Die schwanken doch viel stärker als ein riesiger Konzern wie Coca-Cola oder Amazon.
Absolut richtig. Das ist das größte Risiko. Small Caps haben eine viel höhere Volatilität. Die Kurse springen wilder auf und ab und in einem echten Marktcrash werden diese kleinen Aktien oft als erstes und am stärksten verkauft, weil es dort weniger Liquidität gibt. Außerdem trifft ein unerwarteter Zinsanstieg sie überproportional hart, weil ihre Finanzierungsstruktur meistens anfälliger ist als die der Blue-Chip-Aktien. Es ist also eine Wette auf die Marktbreite, weg von den wenigen Giganten hin zu vielen agilen Spielern.
Das ist ein interessanter Perspektivwechsel. Zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs kommen wir zu einem Thema, das klingt wie aus einem Science-Fiction-Roman: Energie-Operativsysteme. Konkret geht es um Kraken und Octopus Energy. Ein Betriebssystem für Strom, wie soll das funktionieren?
Das ist eigentlich ein extrem logischer Schritt in der Energiewende. Denn wir haben ja jetzt immer mehr Windräder und Solaranlagen, aber die produzieren Strom sehr volatil. Also mal viel, mal wenig. Da braucht man eine intelligente Softwaresteuerung, um dieses riesige Netzwerk zu managen. Kraken hat sich genau als dieses Betriebssystem für Energieunternehmen etabliert. Sie nutzen Daten, um die Effizienz zu steigern und die Lastverteilung im Netz zu optimieren. Das ist quasi das digitale Gehirn hinter dem Stromnetz.
Im Bericht steht, dass Kraken nun ein Spin-off von Octopus Energy ist. Warum war diese Trennung so wichtig? Hätten sie die Software nicht einfach weiter über Octopus verkauft?
Das ist der entscheidende strategische Punkt. Viele Energieversorger weltweit wollten zwar die geniale Software von Kraken nutzen, aber sie wollten sie nicht von einem direkten Konkurrenten wie Octopus Energy lizenzieren. Das war eine psychologische und strategische Barriere. Durch den Spin-off ist Kraken jetzt ein neutraler Plattformanbieter. Jetzt kann Kraken weltweit skalieren, ohne dass die anderen Versorger Angst haben müssen, ihren Wettbewerber zu unterstützen. Zudem ist das Geschäftsmodell als SaaS, also Software as a Service, viel attraktiver, weil es höhere Margen bietet und schneller expandiert als der Betrieb eines physischen Energieversorgers.
Wenn ein Unternehmen quasi das Betriebssystem für die Stromversorgung ganzer Länder wird, dann muss das doch auch gefährlich sein. Ich denke da sofort an Hackerangriffe.
Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Cybersecurity ist hier das ganz große Thema. Als zentrales Steuerungssystem für die Energieversorgung wird Kraken automatisch zu einem primären Ziel für staatliche Hackerangriffe. Das ist ein systemisches Risiko. Außerdem gibt es regulatorische Hürden, weil jedes Land seine eigenen Energiemärkte und Gesetze hat, was eine schnelle globale Standardisierung erschwert. Und natürlich darf man die Konkurrenz nicht unterschätzen. Es wäre nur logisch, wenn Big Tech-Riesen wie Microsoft oder AWS irgendwann eigene Energiemanagement-Layer in ihre Cloud-Ökosysteme integrieren.
Wahnsinn, was wir heute besprochen haben. Von den geopolitischen Chipkriegen über die strategische Neuerfindung von Barbie bis hin zu kleinen Firmen, die durch KI aufholen, und schließlich der Digitalisierung unseres Stromnetzes. Laura, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Du hast es geschafft, die komplexen Themen aus dem Bericht wirklich greifbar zu machen.
Sehr gerne, Tim. Es war mir ein Vergnügen. Man sieht einfach wieder, dass hinter jeder Aktie und jedem Index eine echte Geschichte von Strategie und Veränderung steckt.
Und genau das ist es, was uns interessiert. Das war's für heute aus unserem Deep Dive in die Börsenhighlights. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem Abo, einem Gefällt mir oder einem netten Kommentar. Das hilft mir enorm, mehr Reichweite zu bekommen. Mein Ziel ist es, noch mehr Qualität und Vielfalt in diesen Podcast zu bringen, zum Beispiel durch spannende neue Gäste. Ich bin selbst ein riesiger Fan von allem, was sich um Wirtschaft dreht, sauge jede Information auf und tausche mich einfach unfassbar gerne dazu aus. Wenn wir diese Reichweite gemeinsam aufbauen, haben am Ende alle etwas davon, die sich für dieselben Themen interessieren wie ich. Zum Schluss noch der wichtige Hinweis: Alles Gehörte dient nur der Information und Unterhaltung. Es ist keine Anlageberatung. Investieren an der Börse ist mit Risiken bis zum Totalverlust verbunden. Macht daher immer eure eigene Recherche. Da dies ein modernes KI-Projekt ist, wurden die Texte KI unterstützt verfasst. Ihr habt meine geklonte Stimme gehört und der heutige Gast wurde synthetisch erzeugt. Von mir geprüft und verantwortet. Ich bin Tim. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.